Es ist wahr, dass der Herr uns nicht verlässt, sondern uns immer wieder den Glauben stärkt. Es kommt nicht oft vor, dass wir längere Zeit Gelegenheit haben, in der Familie miteinander über manche Dinge zu reden. Aber gerade gestern, als ich mit meiner Frau redete, sagte, eins tun wir nicht, wir fallen nicht zurück in das frühere Leben. Da beten wir beide, dass das nicht geschieht, was auch kommen mag, aber das wollen wir nicht. Denn Gott ist ein Gott, der uns niemals verlässt. Allerdings, er will, dass wir in seinen Ordnungen wandeln. Und davon handelt ja das 11. Kapitel auch, christliche Ordnung und das Abendmahl des Herrn. Heute lese ich die Verse 4 bis 16, wo es um die Ehrung des jeweiligen Hauptes geht. Ein jeglicher Mann, der da betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für eine Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Manne, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Dieser Brief ist ja nun an die Korinther geschrieben und in dieser Gemeinde zu Korinth waren ja Juden und Heiden zusammen. Und zum einen ist dieser Abschnitt der Gemeindeordnung, es handelt sich ja um den Gottesdienst und das sich bewegen im Gottesdienst, war es für die Juden etwas Neues, etwas Unangenehmes. Und wir merken, bis zum heutigen Tag ist es für Juden, die an Christus glauben, unangenehm, ohne ihr bedecktes Haupt zu beten. Sie müssen immer was auf dem Kopf haben, einen Hut. Kappe. Sie haben Schwierigkeiten. Und jetzt heißt es, es ist eine Unehre, wenn du etwas auf dem Kopf hast, wenn du betest oder weissagst. Revolutionär war es auch für die heidnischen Frauen, die zum Glauben kamen, für die jüdischen nicht. Die kannten den jüdischen Gottesdienst. Aber für die heidnischen Frauen, dass sie plötzlich nicht mehr so auftreten sollten, wenn sie eine Aufgabe in der Gemeinde versehen, wie sie das früher getan haben in der Welt, wo sie oftmals sogar im Königtum in den oberen Gesellschaftsschichten vorangingen, die Männer manipulierten. Das heißt also, Zepter oft in die Hand nahmen, um dann die Männerwelt auf sich aufmerksam zu machen und in den Regelungen des Staates hinterherzuziehen. Eine doppelseitige Erstaunnis oder Provokation könnte man sagen in der Gemeinde zu Korinth. Aber es ist keine Provokation, sondern es ist eine Ordnung Gottes, die erklärt wird. Durch das Neue, das Gott in Jesus Christus offenbart hat. Und wir haben ja in dem Vers zuvor gelesen, ein jeder Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau, Gott das Haupt Christi. Diese guten Ordnungen im Leben und Handeln vor dem Herrn, unserem Gott, sollen ja keine Last darstellen, sondern eine absolute Hilfe, wie es auch Paulus im Blick auf Ehefragen gesagt hat und Speisegebote. Im 7. Kapitel, Vers 35, sagt er: Solches sage ich zu eurem Nutzen, damit es fein zugeht und ihr unverhindert dem Herrn dienen könnt. Also das ist nicht eine Last, die Ordnung Gottes, sondern eine Hilfe, um vor Gott recht zu stehen. Natürlich, jetzt könnten manche innerlich einwenden, und wir werden das ja auch noch ansprechen: Sind wir denn nicht vor Gott alle gleich? Vom inwendigen Menschen als Seele, ja. Sie ist neutral. Es gibt keine weibliche Seele. Es gibt keine männliche Seele. Es gibt keine Kinderseele. Das sagen wir nur so, aber das gibt es vor Gott nicht. Wir müssen uns vorstellen, die Unterschiede, die äußeren, sind wie unterschiedliche Handschuhe. Eine Seele soll schlüpfen in einen weiblichen Handschuh und somit ist das eine Frau. Eine andere Seele, die genau gleich ist wie die Seele, die dort in diesen Handschuh schlüpfen musste, schlüpft in einen männlichen Handschuh, sei Mann. Oder in ein Kind, ja, ein Baby. Es gibt äußere unterschiedliche Handschuhe, aber die Seelen sind gleich. Für die unterschiedlichen Handschuhe sind aber Ordnungen eingesetzt worden. So wie wir Sommerkleidung haben und Winterkleidung, wie wir Alltagskleidung haben und Sonntagskleidung. Wir haben unterschiedliche Bekleidungsformen und Arten für bestimmte Anlässe. Einmal ein Smoking, einmal vielleicht tragen die eine Jeans zur Arbeit und so weiter. Und doch ist es immer derselbe Mensch, der da drin steckt. Ob der nun auf der Bühne steht, mit seinem Kostüm oder im Alltag, im Geschäft einkauft, in einem anderen Dress, ist derselbe Mensch. So ist vor Gott kein Unterschied. Die Seelen sind alle gleich. Aber die äußeren Erscheinungsformen sind nicht gleich. Es gibt ja eine Bewegung, die wird ja sehr stark diskutiert. Man möchte sie auch Durchsetzung setzen. Das ist ja Gender Mainstreaming, so heißt das, ja. Das ist ein, man möchte sagen, jeder bestimmt durch seinen Geist selber, was er ist, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Das kann er mit seinem Kopf machen. Ja, das spielt keine Rolle, wie er biologisch geschaffen ist, sondern er bestimmt durch sein Haupt, was er sein will. Er findet sich so, eine Weile muss er suchen, wie so ein U-Boot wird das beschrieben. Man weiß noch nicht, wo es hinfährt, aber irgendwo kommt's an. Ach, ich bin ein Mann, ach, ich bin eine Frau, vielleicht bin ich aber trotzdem biologisch ein Mann. Das wird diskutiert, man möchte alles gleichstellen. Wir haben keinen Unterschied, sagen sie. Wir können Mann sein, wir können Frau sein. Innerlich sind wir alle gleich, die Seelen sind gleich, aber äußerlich nicht. Und das kann nicht manipuliert werden. Man kann nicht sagen, ich bin äußerlich ein Handschuh, ein Mann, aber ich will eine Frau sein. Das geht nicht. Und diese Ordnungen, die hat Gott so gesetzt und wohl dem, der in diesen Ordnungen lebt. Und diese Ordnungen betreffen auch die Aufgaben im Gottesdienst. Da kann der Mann nicht machen, was er will, und die Frau soll auch nicht entscheiden, was sie will, sondern was Gott gegeben hat in seiner Positionsanweisung, ja. Aber alles zum Nutzen, alles zum Guten, damit es fein zugeht und ihr unverhindert dem Herrn dienen könnt. Die geistlichen und gottesdienstlichen Ordnungen des Herrn in der Unsichtbarkeit, denn Gott hat ja seine Ordnungen auch in der Unsichtbarkeit. Da gibt's kein Chaos bei dem lebendigen Gott. Das ist alles fein geordnet im Himmel. Alles. Jeder Engel hat seine Aufgabe. Gabriel hat eine andere als der Michael. Die können sich nicht gegenseitig ersetzen. Sie können sich höchstens mal gegenseitig helfen, aber ersetzen nicht. Jeder hat seine Aufgabe, die sieben Erzengel. Und diese geistlichen Ordnungen in der unsichtbaren Welt sollen sich auch in der sichtbaren Welt im Gottesdienst der erlösten Gläubigen widerspiegeln. Und zwar in der Verantwortlichkeit des jeweiligen Dienstes, den Gott den unterschiedlichen Prägungen gegeben hat. Er teilt nämlich aus. Niemand teilt sich selbst etwas zu. Jede Versammlung der Gläubigen, in deren Mitte der Herr sein kann, das muss man ja heute auch sehr betonen. Viele Versammlungen wollen Jesus nicht in ihrer Mitte mehr haben. Wollen sie einfach nicht. Das ist unangenehm. Aber die Versammlung, wo Jesus in der Mitte sein darf und kann, dort ist eine Offenbarungsstätte des Willens Gottes. Wo Jesus dabei sein kann, ist es eine Offenbarungsstätte des Willens Gottes. Aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit hinein. So wie Jesus Christus für uns absolut unsichtbar ist. Ich habe ihn mit meinen Augen noch nie gesehen. Er ist unsichtbar. Und doch ist er mein Haupt, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Er ist mein Haupt. Er bestimmt mich. Er soll mich bestimmen. Mein Haupt heißt, er hat das Sagen über meinem Leben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist eine Bestimmung also aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare hinein. Jesus, das unsichtbare Haupt, soll mich, den Sichtbaren in dieser Welt, bewegen. Und diese Ordnung soll fortgesetzt werden, auch in der Sichtbarkeit, wie wir gelesen haben. Somit ist im Gottesdienst ja auch der Mann das Haupt der Frau. Also was unsichtbar in die Sichtbarkeit kommt, soll auch in der Sichtbarkeit weitergeführt werden. Dieser Zustand der Ordnung wird gekennzeichnet, indem der Mann im Gottesdienst, wenn er vor Gott steht, sein Haupt nicht bedeckt. Wir kennen ja all die Formulierung Helm ab zum Gebet und so etwas. Warum ist denn das so? Ist es nur eine Tradition? Nein, es ist schriftgebunden. Der Mann soll unbedeckt vor Gott stehen, vor dem unsichtbaren Christus, weil er das Haupt ist. Ich werde nachher gleich erklären, warum das so ist. Und für einen Juden, eine jüdische Gemeinde, ist das furchtbar schwer, plötzlich etwas ganz anders zu machen, als das, was man immer machen sollte und musste. Man musste nämlich bedeckt vor Gott stehen. Nicht die Tatsache der Bedeckung allein ist wichtig. Ob jetzt der Mann sein Kappel aufhat oder einer Klagemauer den Hut aufhat, oder nicht, sondern die Herzensgesinnung. Die Herzensgesinnung, ich habe ein Haupt über mir. Ein Haupt, das das Sagen hat. Ich habe eine Verbindung zum lebendigen Gott, die nicht direkt von mir gegeben werden kann, sondern noch dazwischen ist jemand, nämlich Jesus Christus. In der Versammlung der Gemeinde Jesu soll es auch allein um die Ehre des Herrn gehen. Wir sagen ja, das ist dann die Offenbarungsstätte des Willens Gottes, wenn Jesus in der Gemeinde gegenwärtig sein darf. Und da ist auch die Engelwelt dabei. Die Engelwelt in der Unsichtbarkeit ist immer dabei, wo Gott wirkt. Wo Gott wirkt. Wenn wir geöffnete Augen kriegen könnten, würden wir staunen, wie viel Engel uns umgeben. Einst sagte Elisa, er betete darum, dass sein Diener mal geöffnete Augen kriegt. Elisa war so ganz ruhig angesichts der herannahenden Feinde der syrischen Trupps. Und sein Diener, der war völlig erregt. Siehst du nicht die Leute dort, wie viel das sind? Und Elisa sagt, reg dich mal wieder ab, auf unserer Seite sind viel mehr. Und er sagt kein. Herr, öffne ihm doch mal die Augen, dass er mal sieht, was los ist. Und dann öffnete er eben die Augen, dann sah er die Engelscharen. Und dann wurde er ganz ruhig. Ja, wenn so viele da sind, na, was sind die paar Männekinder, die da aus Syrien kommen? Die können ja gar nichts ausrichten. Verstehen wir? Das ist die Gegenwart eines Gottesdienstes, wo Gott der Handelnde ist. Und das will er sein in der Gemeinde Jesu. Die Engelwelt ist immer dabei. Sie schaut auf uns, sie beobachtet uns, sie sucht unter uns die Ehre des lebendigen Gottes. Sie schaut, ob wir Gott wirklich ehren. Denn sie, die Engelwelt, ehrt Gott immer. Die Cherubim haben keine Ruhe Tag und Nacht und rufen immer, heilig, 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 heilig bist du Gott selber. Tag und Nacht. Und die Engelwelt hat nichts anderes im Sinn, als diese Ehrung Gottes aufzurichten unter denen, die sich zu Jesus bekennen. Ein kurzes Wort zu Weissagen und Beten. Das Beten und Weissagen ist ja ein geistlich geführter Auftrag in der Gemeinde. Beten und Weissagen. Gott selbst muss die Gebete ja lenken und leiten. So steht es im 1. Johannesbrief. Wenn wir erhörlich beten wollen, dann muss das von Gott gekommen sein. Also ein geistlicher Auftrag, genauso das Weissagen, prophetische Reden. Das kann der Mensch nicht aus sich selbst. Das muss durch den Heiligen Geist geführt und geleitet sein. Darum sollen die Gläubigen vor dem Herrn, dem Unsichtbaren, vor der unsichtbaren Engelwelt in geistlicher Demut und Ordnung sich bewegen. Ein Beter in der Versammlung, im Gottesdienst, und das Kapitel handelt hier vom Gottesdienst, ist immer ein Vorbeter. Und zu dem, was gebetet wird, sollen die anderen Amen sagen. Herr, genau, was der gesagt hat, ja, das meinen wir auch. Er tritt sozusagen stellvertretend für die anderen hervor und steht vor dem lebendigen Gott und betet die Anliegen, die ihm ins Herz gegeben sind, spricht sie aus und die anderen sagen Amen. Er ist der Vorbeter, das Vorbild im Wort. Er leitet in diesem Augenblick die gesamte Gemeinde in großer Verantwortung. Im Zeitpunkt des Gebetes und des prophetischen Redens steht also der jeweilige Gläubige in einer Fürbitte- und Mittlerposition. Fürbitteposition und Mittlerposition. Und das müssen wir verstehen, dann verstehen wir also auch die Ordnungen, die hier in der Gemeinde angesprochen werden. In Offenbarung 19, Vers 10 steht ja, dass die das Zeugnis Jesu haben, die haben den Geist des prophetischen Redens. Da, wo sie getrieben sind durch den Heiligen Geist, das Zeugnis Jesu auszusprechen, reden sie prophetisch oder weissagen sie. Obwohl ja jeder Wiedergeborene das Zeugnis der Offenbarung Jesu Christi in seinem Herzen trägt, ist aber in der Versammlung nicht jeder berufen, dieses Zeugnis öffentlich in der Versammlung zu machen, sondern dann ruft der Herr immer Einzelne heraus. Vor dem abgeschlossenen Kanon der Bibel, also bevor die Bibel völlig in der Ganzheit vorlag, ist das Weissagen oder prophetische Reden durch den Heiligen Geist ohne schriftliche Grundlage gewesen. Der Herr sprach einfach wegweisend durch die Gläubigen, was getan werden soll. Lob Gottes wurde ausgesprochen. Wie der Weg der Nachfolge aussehen soll in der jeweiligen Zeit. Die Werdegänge der Gemeinde wurden angesprochen. Es wurden auch sogar einzelne Kriterien angesprochen. Denken wir mal an Ananias und Sapphira. Der Geist Gottes machte offenbar, das ist nicht in Ordnung, was ihr gemacht habt. Es wurde ganz ohne Bibel erstmal, ohne Neuen Testament geregelt durch den Geist. Prophetisches Reden. Ja? Das Weissagen war auch eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Es soll uns einfach bewusst werden, bevor wir dann weiter auf den Inhalt eingehen, was geschieht in der Gemeindeordnung? Welche Position nimmt überhaupt der oder diejenige ein, die dort beten und weissagen in der Öffentlichkeit? Dann verstehen wir nämlich auch die anderen Anordnungen viel besser. Wir lesen, dass zum Beispiel die vier Töchter des Philippus, Apostelgeschichte 21, Vers 8 und weitere, die Gabe des prophetischen Redens hatten. Und da gab es da noch einen Agabus, der kam dorthin, und sie redeten prophetisch über den Werdegang des Paulus. Gott nahm sie als Gefäße in der Weissagung, um zu sagen, was mit Paulus geschehen würde. Das heißt, beten stellvertretend für andere und prophetisches Reden in der Gemeinde. Verkündigen des Wortes, des Willens Gottes. Weissagen. Nämlich wurde dort gesagt, dass Paulus in Jerusalem gebunden würde. Man würde ihn nicht hören. Er würde gebunden, gefesselt werden, gefangen genommen werden, wenn er dorthin geht. Nach dem abgeschlossenen Kanon der Bibel ist das Weissagen nicht mehr nur ein spontanisches, prophetisches Reden, sondern ein Weitersagen des immer wieder neu geoffenbarten Wortes Gottes. Hier verstehen wir auch, dass in der Schrift steht, es unterwinde sich nicht jedermann, Lehrer zu sein. Denn nicht jeder bekommt die Gabe der Weissagung, sondern der sie bekommt, der muss es tun. Der muss das prophetische Reden üben und ausüben zum Wohle der Gemeinde. Das ist ein Wiederbeleben des bereits geoffenbarten Wortes Gottes. Im Sinne von 1. Korinther 14, Vers 3, wo ja steht, das soll alles, wozu dienen, das Weissagen, das prophetische Reden, zur Besserung im Glauben, zur Ermahnung und zur Tröstung in Anfechtung. Auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht ja, dass dieses Wort zum Guten dienen soll. Also Weissagen, prophetisches Reden, Neuerleben des geoffenbarten Wortes soll zur Erziehung im Glauben dienen. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit mit dem Ziel, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Gottesdienst, Gemeindeversammlung, Gebet, Weissagung soll das Ziel haben, der Auferbauung der Gläubigen hin zum Willen des lebendigen Gottes, dass sie aus der Gemeinschaft mit Gott alles tun können, was ihnen aufgetragen wird. Wir merken schon, wenn wir ein wenig mitdenken, dass wir in einer Zeit leben, wo sich die Menschen, auch die christlichen Menschen, meistens selber beauftragen. Sie geben sich selber Wegweisen, was sie tun sollen. Sie nehmen sich selber was vor, für Gott zu machen. Aber um das geht's in der Gemeinde Jesu nicht. Denn keiner kann ja in Wahrheit Gott dienen, sondern nur Gott weiß, was Gottes Dienst ist. Er muss ihn offenbaren in seiner Gemeinde zum Lobe seines Namens. Und dazu gibt er diese prophetische Rede, auf dass ein Mensch Gottes vollkommen werde, zu allem guten Werk geschickt. Darum preist der Apostel auch dieses Amt des Weissagens in 1. Korinther 14, Vers 1, und wünschte, dass alle am meisten diese geistliche Offenbarung hätten über das geoffenbarte Wort Gottes. Ich wünschte, dass ihr alle weissagen könntet. Strebet danach, nach dieser Offenbarung des lebendigen Gottes. Oder zu den Thessalonichern schrieb er in 1. Thessalonicher 5, 18, die Weissagung, das prophetische Reden, verachtet nicht. Das ist sehr wichtig. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel von der großen Tragik in 1. Samuel 3, Vers 1, dass es in Israel einen Mangel gab. Da war die Weissagung sehr spärlich, sehr spärlich. Und wir wissen ja, wie das nachher ausging, dass Gott erst den Samuel berufen musste, damit es weiterging. Es war sehr spärlich. Und zwar auch warum? Spärlich, weil der Gottesdienst nicht mehr ordentlich gehalten wurde. Da waren zum Beispiel die zwei Söhne von dem hohen Priester Eli. Die versahen im Gottesdienst ihre eigene Methode. Sie machten, was sie wollten. Und sie wurden nicht rausgeworfen. Gott hätte verlangt von Eli, wirf deine Söhne raus. Lass sie nicht am Gottesdienst teilhaben, so wie sie das tun. Er hat es nicht getan. Er konnte ja nur nicht dafür, dass seine Söhne so abartig waren, aber er konnte dafür, dass er sie zuließ am Gottesdienst. Und dann war das Wort teuer. Keine Offenbarung mehr. Das entspricht ja auch dem, was in 2. Timotheus 4 steht, von der Zeit, wo sich viele nur solche Leute einladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Dann ist keine Offenbarung mehr da. Wenn man nur noch hören will, was man hören kann. Offenbarung des lebendigen Gottes sind Dinge, die man hören muss und eigentlich nicht hören will. Es sind die Dinge, die uns verändern, die uns schwer werden, weil wir merken, wir sind das nicht, was wir sein sollten. Das kommt diesem im Alten Testament gleich, aber durch Samuel sprach der Herr dann plötzlich wieder. Schauen wir nochmal in Sprüche 29, Vers 18, da steht auch ein klares Wort darüber. Vers 18 in Sprüche 29. Wo keine Weissagung, kein prophetisches Reden ist, da wird das Volk wild und wüst. Wild und wüst, da geht's runter und drüber. Keine Klarheit mehr, keine Ordnung mehr. Wohl aber dem, der das Gesetz, das Wort Gottes handhabt. Also wo Weissagung ist. Jetzt haben wir gesagt, Gott will diese Weissagung geben. Er will die Offenbarung seines Wortes geben. Mitten in seiner Gemeinde, allerdings zu der Bedingung seiner Ordnungen. Ohne seine Ordnungen geht es nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, dem besonders jüdischen Mann, der sich hier sehr betroffen fühlt, eine Haltung plötzlich einzunehmen, die er vorher nicht kannte. Für den Mann des Neuen Testaments war es zum einen etwas ganz Neues, vor Gott ohne Bedeckung des Hauptes treten zu dürfen. Denn im Alten Testament steht, dass die Todesstrafe verhängt wird über die Männer, die mit unbedecktem Haupt vor Gott anbeten wollen. Und jetzt plötzlich mit unbedecktem Haupt. Stellt euch das vor, was das für eine Revolution ist. Aber die Erkenntnis sollte ja wachsen, ihr seid nicht unbedeckt, denn Christus ist euer Haupt. Ja? Im Alten Testament war ja der Mann, der Familie, der Priester, der für die Familie beten durfte im Tempel, aber nicht mit unbedecktem Haupt. Es gab auch die Anordnung für die, die im Gottesdienst arbeiten durften, Priester und Leviten. Sie mussten eine vorschriftsmäßige Kleidung haben, zu der ganz bestimmt und unbedingt auch das bedeckte Haupt gehört. Ohne dem durften sie weder vor dem Tempel noch in dem Tempel dienen. Ja, das lesen wir 2. Mose 28, Vers 39. Damit wir also auch den neutestamentlichen Text besser verstehen, müssen wir dies mitlesen. Du sollst auch dem Priester den engen Rock machen von weißer Leinwand und einen Hut von weißer Leinwand machen und einen gestickten Gürtel. Und den Söhnen Aarons sollst du Röcke, Gürtel, Hauben machen, auch die Hauben, die herrlich und schön sind. Und sollst sie deinem Bruder Aaron samt seinen Söhnen anziehen und sollst sie salben und in ihre Hände füllen und sie weihen, dass sie meine Priester seien. Und sollst ihnen leinende Beinkleider machen, zu bedecken die Blöße des Fleisches von den Lenden bis an die Hüften. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, dass sie dienen dem Heiligtum, dass sie nicht ihre Missetat tragen und sterben müssen. Das soll ihm und seinem Samen nach ihm eine ewige Weise sein. Lesen wir noch Kapitel 29, 4 bis 9 dazu. Und sollst Aaron und seine Söhne vor die Tür der Hütte des Stifts führen und mit Wasser waschen und die Kleider nehmen und Aaron anziehen, den engen Rock und den Purpurrock, den Leibrock und das Schild und den Leib zu dem Leibrock und sollst ihn gürten mit dem Gurt des Leibrocks und den Hut auf sein Haupt setzen und die heilige Krone an den Hut und sollst nehmen das Salböl auf sein Haupt schütten und ihn salben. Und seine Söhne sollst du auch herzuführen und den engen Rock ihn anziehen und beide Aaron und auch sie mit Gürteln gürten und ihnen die Hauben aufbinden, dass sie das Priestertum haben zu ewiger Weise und sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Also hier wird deutlich gesagt, ohne diese Bekleidung darfst du vor Gott im Tempel nicht erscheinen. Darfst du nicht erscheinen. Und plötzlich ist es eine Sünde, wenn man so erscheint, wie die Anordnung im Alten Testament lautete. Deswegen sehen wir bis zum heutigen Tag bei den Juden Christen dieses gespaltene Wesen. Ja, sie haben noch nicht die Freiheit, das zu tun, was in 1. Korinther 11 steht, mit unbedecktem Haupt vor Gott zu beten, vor Furcht, aus Furcht vor dem Wort des Alten Testamentes. Sie sollten die Missetat tragen, so also auch der Priester des Hauses, der Mann, sollte die Missetat tragen der Familie und das Versöhnungsopfer bringen. Hin zum Priester, zum Hohenpriester bis zum Hohenpriester, der es dann vor Gott ausschüttete. Priester und Leviten durften also nicht ohne Kopfbedeckung hineingehen. Nun aber sind es nicht mehr die Priester des Alten Testamentes, sondern Jesus, der Hohepriester, der angekündigt war in Jesaja 53, der jetzt unsere Missetaten trug vor das Angesicht Gottes. Das heißt, hier ist also etwas dazwischen gekommen, zwischen dem irdischen Priester und dem lebendigen Gott. Der Priester musste die Missetat des Volks, der Familie, seine eigene, vor Gott tragen. Und damit er nicht so, man könnte ja fast sagen, frech, unbedeckt vor Gott erscheint, hier bin ich, sollte er sich demütigen und etwas auf dem Haupt haben. Aber jetzt ist Jesus sein Haupt geworden, der ihn vertritt vor dem himmlischen Vater. Und damit dieses Haupt anerkannt wird, soll man nicht selber wieder eine sichtbare Macht auf das Haupt legen. Jesus ist die unsichtbare Kraft und Macht geworden für den Mann. Er ist für uns eingegangen in das Allerheiligste vor dem himmlischen Vater. So steht es in Hebräer 9, Vers 12. Der Mann ist die erste Schöpfung unter den Menschen. Die erste Schöpfung. Und darum soll er als die erste Schöpfung sein Haupt nicht verhüllen, weil Christus nun sein Haupt geworden ist. Ein Mann, der beim Beten oder Weissagen, prophetischen Reden in der Versammlung mit bedecktem Haupt betet, der schändet sein Haupt und sein Haupt ist Christus. Er tritt Christus entgegen, wenn er das tut. Nicht? Wir merken, es ist nicht nur ein frommer Ritus für die Gemeinde Jesu, Helm ab zum Gebet, oder wenn der Prediger oder so nach vorne geht, für die Gemeinde zu beten, oder wo das so ist, dass er unbedeckt betet, sondern es ist eine Aufgabe. damit ihr nicht sein Haupt schändet. Weil er dadurch, wenn er das tut, mit bedecktem Haupt jetzt weissagt oder betet, stellvertretend auch für die Gemeinde, er Jesus Christus nicht in Dankbarkeit und Demut ehrt. Den nicht ehrt, der seine Last getragen hat. Jetzt kommen wir zu der zweiten Ordnung, die hier angesprochen ist. Die göttliche Ordnung in der Sichtbarkeit, die bleibt dann auch bestehen, so dass der Mann das Haupt der Frau sein soll. Wenn in der Versammlung eine Frau stellvertretend für die anderen als Vorbeterin betet oder prophetisch redet, so wie er zum Beispiel die vier Töchter auch von Philippus, die hatten auch das prophetische Reden, dann soll sie dennoch eine Macht auf dem Haupt haben, wenn sie die Versammlung leitet, und zwar um der Engel willen. Und hier sind nicht etwa nur Engel im Sinne von Boten, von Menschen, von dem Engel der Gemeinde geredet, sondern der unsichtbaren Welt, die bei jedem Gottesdienst dabei sein wollen, wo es um Jesus Christus geht und sein Heil, sind sie dabei, die unsichtbare Welt. So wie die Dämonen überall dabei sind, wo es um sie geht. Die Städten, auch hier in Berlin, wo es um die Macht der Finsternis, sind die Dämonen in der unsichtbaren Welt dabei. Als wir hier einen Hexenkongress hatten mit 5000 Hexen, waren die Dämonen alle dabei in der unsichtbaren Welt. Ja, die Luft ist dann dunkel und ist dann eben sehr zähflüssig, wenn die Kräfte der Finsternis vorhanden sind. Sie sind dabei. Sie steuern ihre Angelegenheiten der Sünde und der Finsternis. Und die Engel Gottes sind berufen, als dienstbare Geister zu steuern das, was zur Ehre Gottes geht. Und darum also auch diese Ordnung, wenn hier vom Himmel her durch den Geist Gottes ein prophetisches Reden ist, ein stellvertretendes Gebet für die ganze Gemeinde und die Frau wird hervorgerufen, so sagt der Apostel Paulus, dann soll sie auch die Ordnung der Macht auf dem Haupt haben. Im Weissagen und Beten in der Versammlung tritt sie also nicht an die Stelle des Mannes, so wie Gott das geordnet hat, sondern ihm nur zur Seite. Und darum soll dieses ihm nur zur Seite, nicht an dieselbe Stelle, worunter wir ja auch heute vielfältig leiden, viele Christen auch leiden, wo man merkt, da stehen plötzlich Frauen an derselben Stelle des Mannes. Da könnte man sagen, Gender Mainstreaming, das ist egal, was du bist äußerlich, Hauptsache du fühlst dich jetzt als du Frau als Mann. Oder umgekehrt. Das ist nicht in Gottes Ordnung. Das ist nicht in Gottes Ordnung. Sondern die Ordnungen sollen so eingehalten werden. Sie tritt nicht an die Stelle des Mannes, sondern nur ihm zur Seite. Und darum, deswegen steht es ja auch in 1. Timotheus 2, das will ich da mal nebenbei noch mit anführen, wo der Apostel Paulus ziemlich streng, und wir dürfen also nicht sagen, das ist Paulus, sondern die Bibel ist Gottes Wort, ja, ist Gottes Wort. Paulus ist benutzt worden vom Herrn, um uns das mitzuteilen, diese Ordnungen. Da heißt es ja dann auch in Vers 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern ruhig sei. Denn Adam ist am ersten gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, das Weib aber wurde verführt und hat die Übertretung eingeführt. Ich möchte den Gedanken von Anfang an nochmal aufrollen, damit jetzt auch niemand sich bedrückt fühlt. Die Seelen sind neutral, sie sind alle gleich. Aber der Handschuh, in dem wir gerade sind, ist nicht neutral. Und somit wurde hier der Unterschied auch erklärt. Der männliche Handschuh hat eine Aufgabe gekriegt, die nicht von dem weiblichen Handschuh übernommen werden soll. Der männliche Handschuh war zuerst, dann kam der weibliche Handschuh. Der weibliche Handschuh wurde verführt, nicht der männliche Handschuh. Das sind alles Ordnungsgedanken Gottes, die er in den in seinen Gottesdienst mit einbringen will. Diese Ordnung gilt also so lange, bis wir aufgenommen werden in die Herrlichkeit und unser Leib verwandelt wird, umgewandelt wird und wir geschlechtsneutrale Wesen sind. Wie es der Herr Jesus sagt, ihr werdet den Engeln gleich sein. Da gibt es nicht mehr Mann und Frau. So steht es auch im Galaterbrief, Kapitel 3, 26, 28. Jetzt verstehen wir vielleicht diese Worte besser in dem Zusammenhang. Hier ist kein Jude noch Grieche, obwohl es ja äußerlich heute noch Juden und Griechen gibt, auch Deutsche, alle Nationen. Hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib. Und wenn wir uns hier betrachten, hier gibt es Männer und hier gibt es Frauen. Hier ist allzumal einer in Christo. Seid ihr in Christo, seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also hier steht deutlich, es wird eine Zeit geben, dann in der Ewigkeit, wo diese Unterschiede aufgehoben werden, da sind dann alle gleich. Weil diese göttlichen Ordnung nicht gesetzlich, sondern in Jesu Liebe erfüllt werden soll, sagt uns unser Text, dass weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann im Herrn sind. Das heißt also auch, Separatismus ist nicht erlaubt, sondern Ergänzung. Auch die Männer dürfen jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier ersehen, voranzugehen und die Frau, na ja, ferner liefen. Oder die Frau, ja, wir haben unseren Klüngel, lassen wir die Männer machen. Nein, es soll die Ergänzung dennoch da sein. Weder ist der Mann ohne Frau in dem Herrn, noch die Frau ohne den Mann. Denn sie sollen gemeinsam in ihrer jeweiligen Position, in die sie gestellt sind, dem Herrn dienen. Die Frau ist vom Manne genommen, so schöpfungsmäßig ist das ja aus der Rippe des Mannes, aber sogleich kommt auch der Mann durch die Geburt durch die Frau. Aber alles von Gott, also die Ergänzung ist in den Ordnungen absolut verordnet. Separatismus ist nicht erlaubt. Es geht also hier nicht um irgendeine Degradierung oder Zurücksetzung der Frau oder Separatismus des Mannes gegenüber, sondern um geistliche Ergänzung in der göttlichen Ordnung. Für uns ist das vielleicht schwer zu verstehen als natürliche Menschen, aber wir dürfen darum beten, dass wir diese Ordnungen für uns vor dem Herrn finden. So wie der Mann das Bild Gottes und zur Ehre Gottes gestellt ist, soll die Frau die Ehre des Mannes sein, steht hier. Ihr Verhalten, sei es gut oder böse, bringt dem Manne Ehre oder Traurigkeit. Wie der Mann dem Herrn durch sein Verhalten auch Ehre bringt oder Traurigkeit. Wie wir uns als Brüder bewegen vor dem Herrn, so ehren wir ihn oder verunehren ihn, weil er unser Haupt ist. Und so ist das auch angesagt für die Frau in ihrem Verhalten. Alles in Jesu Liebe und in geistlicher Ergänzung. Da alle Versammlungen der Gläubigen von dem unsichtbaren Herrn und der gegenwärtigen Engelwelt geleitet werden, sollen diese Ordnungen eingehalten werden, wodurch auch das rechte Verhältnis von Bräutigam und Braut, Gemeinde und Haupt Christi richtig entsteht. Paulus erinnert ja daran, er kleidet das ja in das irdische Eheverhältnis hinein, meint aber das Geistliche, das unsichtbare und sichtbare Verhältnis Gemeinde zu dem unsichtbaren Christus. Lesen wir mal Epheser 5, Vers 23. Der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde und er ist seines Leibes Heiland. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie Jesus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Und ab Vers 32, das Geheimnis ist groß. Ich rede von Jesus Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja ein jeglicher, habe lieb seine Frau als sich selbst, und die Frau fürchte den Mann. Also diese Ordnungen sind zugleich auch ein Abbild für das Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde. Ein letztes Beispiel der Ordnung, dass diese Ordnung nicht nur in geistlicher Hinsicht vor Gott eingeführt worden ist, zeigt uns ja auch, zeigen uns diese Verse 14 bis 15. Da wird jetzt Bezug genommen. Da soll jetzt der jüdische Mann zum Beispiel merken, schau, schöpfungsmäßig ist es so. Schau dir die Natur an. Lehrt euch nicht die Natur, dass es einem Mann zum Beispiel eine Unehre ist, langes Haar zu haben. Aber für die Frau ist es eine Ehre, langes Haar zu tragen. Das Haar ist ihr zum Schleier gegeben. Also so wie das Naturbild, und das können wir sogar auch in der Tierwelt sehen, das ist, und zwar das Naturbild ist das erste Bild. Das andere mit dem Gottesdienst in Israel ist ja erst nach der Sünde entstanden. Aber das erste Naturbild war der Unterschied, den Gott gemacht hat zwischen Männern und Frauen. Auch in der Tierwelt sind die Männer anders gestaltet als die Frauen, als die weiblichen Tiere, die nicht gesündigt haben, die Tiere. Und da ist es eine Ehre für die Männer, wir könnten jetzt tiefer darauf eingehen, es gibt viele Bibelstellen, die das so belegen, wenn sie nicht langes Haar tragen, also in dem Falle übertragen, unbedeckt vor Gott stehen und die Frau bedeckt mit dem langen Haar. Paulus gibt das hier zu einem Beispiel. Der Herr will in uns aber die Freiwilligkeit zur Untertänigkeit unter seiner Hand suchen und fördern. Er will nicht gewaltsam eine Ordnung aufrichten, sondern lädt dazu ein. Es soll ja nicht sein wie Vers 6, Ich habe mir das manchmal versucht vorzustellen, wie es dort in der korinthischen Gemeinde zugegangen ist. Wenn eine Frau sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, ins Gefängnis kam oder ausgestoßen war, damit das alle sehen, schnitt man ihr das Haar ab oder rasierte ihr sogar alle Haare ab. Somit konnte jeder sehen, sie ist nicht mehr in der Ordnung. Das meint hier der Apostel Paulus. Will sie sich nicht bedecken, dann schneide man ihr das Haar ab. Aber es steht ihr übel an, abgeschnittenes Haar zu haben oder rasiert zu sein. Es gab einige Stellen in der Bibel, wo das Pflicht war, wenn zum Beispiel jemand eine eroberte Frau aus einem Kriegszug heiraten wollte, musste alles erneuert werden. Alles. Die Kleider, die Fingernägel mussten abgeschnitten werden, ganz kurz. Die Haare mussten alle runter. Die durften nicht mit in die Ehe einer jüdischen Ehe genommen werden. Ja, da wuchsen dann neue Haare. So steht's in der Bibel. Es wurde auch bei Nazireern, die ein Gelübde hatten, wenn sie das Gelübde dann ablegen, alle Haare abgeschnitten. Ja, damit etwas Neues entstehen kann. Aber das waren nur gewisse geistliche Regeln. Aber schandbare Regeln waren dann, wenn man jemand bestrafen wollte, wenn sie sich nicht in der Ordnung bewegten, die von Gott gegeben war. Deswegen sagt Paulus, dann schneide man ihr das Haar. Aber weil es ihr übel ansteht, dass sie abgeschnitten ist oder Haar hat oder eine rasierte Haut, deswegen lass sie sich bedecken, wenn sie vortritt und die Gemeinde leiten will im Gebet oder im prophetischen Reden. Ein wichtiger Punkt, den dürfen wir nicht unterschlagen, ist der letzte Vers. Der letzte Vers sagt, etwas soll nicht geschehen, bei allem Verständnis oder Nichtverständnis, dass diese Handhabung ins Zentrum des Glaubens rückt. Das soll es nicht, sondern es gehört zu der äußeren Ordnung. Aber es gehört nicht ins Zentrum. Das Zentrum ist Jesus Christus und sein Blut. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, dann soll er wissen, dass wir, diese Sitte nicht haben, also wie ihr das sonst unter den Heiden macht, und die Gemeinden Gottes auch nicht. Also hier wird gesagt, denkt über die Ordnungen nach, lasst sie euch durchs Herz gehen, versteht, was passiert, wenn eine Versammlung durch die Gegenwart Jesu gelenkt und geleitet wird. Wer ist da? Vor wem bücken wir uns? Vor wem beugen wir uns? Wir sehen hier nur die Decke und die Wand, das Fenster und die Tür. Aber wer ist wirklich da in einer Versammlung, wo Jesus Christus dabei ist? Die Engelwelt, die Präsenz der Herrlichkeit Gottes. Und das soll uns durchs Herz gehen. Dann sollen wir sagen, ja, Herr, dann wollen wir uns demütigen vor dir und wollen auch deine Ordnungen für uns in Anspruch nehmen.